ARD.
Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann auch einen Zimmer nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie.
Dafür, dass wir nie üben, sind wir gut. Alles live.
Überleben auf Hiddensee. Feature von Alexa Hennings.
Kann ich noch ein schönes Volkslied? Schön war die Jugend.
Oh ja, Roland, schön war die Jugend.
Muss ich aber einen Schluck vorher trinken.
Hi. Roland, guck, und da die Sonne, ja, genau da steht sie im Spalt.
Oh ja.
Ich bin ja nach Hiddensee abgehauen, also weil ich diese Freiheit hier gesucht habe. Deswegen brauchte ich auch nicht mehr weiter abhauen. Auf Hiddensee war, brauchte nicht mehr abhauen, weil war ja nicht mehr richtig DDR.
Es gibt einen Vogel, der fliegt um die Erde. Vom Südpol nach Norden, kein Ziel ist zu weit. Der Albatros kennt keine Grenze.
All diese Schiffbrüchigen waren Pilger. Pilger auf Pilgerschaft zum Ort ihrer Träume. Dem letzten Ort der Freiheit innerhalb der Grenzen. Genau so hatte es Kruso gesagt. Wer hier war, hatte das Land verlassen, ohne die Grenzen zu überschreiten.
Die Schiffbrüchigen von Hiddensee. Man kennt sie aus Lutz Seilers Roman Kruso. SKs nennt er sie. Die Abkürzung für Saisonkräfte. Jene vom DDR-Dasein auf die Insel Geh und Vertriebenen. Die Bier und Eis verkaufend, kochend, kellnernd, spülend, Rambaud lesend, dem Elend des eingeschlossenen Festlandes entrinnen wollten. Der Roman endet 1989, als die Schiffbrüchigen das Eiland verlassen. Ihr Traum lag nun nicht mehr weit draußen auf dem Meer. Für die meisten war Hiddensee eine Episode. Andere blieben hängen, wenn man sie ließ. Und sind noch heute da.
Ein Schiff der Weißen Flotte tuckerte aus dem Hafen von Stralsund heraus. Aber es war nicht ganz weiß, wie der Name der volkseigenen Reederei verhieß, sondern an dafür geeigneten Stellen mit wenig grüner Ölfarbe geschmackvoll abgesetzt. Der junge Mann an der Reling, der auf den Spitznamen Pape hörte, schlug seinen Kragen hoch. Es war Ende April des Jahres 1969.
Das Inselgefühl von Roland Papendick.
Man hat so als Kind ja solche Vorstellungen. Ich jedenfalls hatte die so ein bisschen so fürs Maritime was übrig. Ne? Ich habe immer so Seefahrergeschichten gelesen von Cook und was man so liest als 14-Jähriger oder 12-Jähriger.
Roland Papendick, genannt Pape. Früher Rettungsschwimmer und Autor eines unvollendeten Buches. Heute Rettungsschwimmer und Autor eines unvollendeten Buches.
Ja, und da hatte ich irgendwann die Idee, also Seemann zu werden. Ne? Die große Freiheit Nummer 7 so kennenzulernen. Und habe mich auch mal beworben und dann natürlich eine Ablehnung gekriegt. Ja. Von Hiddensee hatte ich als Kind überhaupt keine Ahnung. Das habe ich mal so von einer Deutschlehrerin, die fuhr immer hierher, ja, so im Urlaub und erzählte vom Heuboden. Und wie schön das hier alles ist. Und da habe ich dann zufällig mal irgendwann eine Annonce in der Tageszeitung gesehen. Die suchten da Küchenmädchen, Köche und eben auch Rettungsschwimmer. Und sportlich war ich immer schon. So. Also dachte ich, Mensch, Rettungsschwimmer, Ostsee, See und so, toll ist das. Und habe mich beworben und wurde auch genommen. Ne?
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau.
Zu DDR-Zeiten, ich habe noch Abitur gemacht und dann durfte ich aber nicht studieren. Aus politischen Gründen, wie ich dann später erfahren habe. Also
Marion Magas, früher Kellnerin und Küchenhilfe, heute Verlegerin und Inselführerin.
Ich richtig so eine, also nicht Urkunde, aber so ein Schriebs von der Uni bekommen, warum die mich immer wieder abgelehnt haben. Weil ich habe mich nicht auf alles eingelassen, was ich machen sollte. Es wurde hier auch versucht, für Partei und Stasi zu werben. Da habe ich mich eben auch nicht drauf eingelassen. Und dann habe ich nicht den für mich vorgesehenen Studienplatz gewollt. Lebensmittelindustrie hat mich nicht so interessiert. Ich wollte halt Literaturwissenschaft studieren und das war dann auch wieder der nächste Grund. Dann hatte ich Kontakt zu Leuten mit Ausreiseantrag. Und hier im Norden, wo es weniger dicht besiedelt ist, da reichten eben solche Sachen auch schon aus, wenn man ein bisschen unbequem war.
Mit Fahrgästen einen recht schönen guten Abend und willkommen hier an Bord des Fahrgastschiffes Hansestadt Stralsund. Ich begrüße Sie zur Fahrt von Stralsund zur Insel Hiddensee.
So, ohne die Malerei wäre ich hier gar nicht hergekommen. Das ist wirklich so der. Das war die Triebkraft und damit hat man mich gelockt, dass es hier so ein für mich Bedingungen gäbe, die würden meine Kunst beflügeln. Und das ist passiert, das ist auch wirklich so gekommen.
Thorsten Schlüter, früher Architekturstudent und Maler, heute Maler.
Das war dann eben auch die Zeit, wo Hiddensee eben dann für mich auch der Fluchtpunkt wurde. Ja? Also das war dann so die, nachdem ich in Weimar mein Studium fertig hatte und dann ausgestiegen bin aus der Architektur und nicht mehr. Ich sagte, ich bin nur noch Maler und mache nicht mehr beides gleichzeitig. Und das hat man mir übel genommen. Dann wurde mir die Wohnung gekündigt in Weimar, der Arbeitsraum damit auch. Und dann sagte man mir, Sie sind hier nicht mehr erwünscht in dieser Stadt. Allein die Tatsache, dass man auf einer richtigen Insel war, das war ja auch nicht vorstellbar, weil Inseln kannten wir nicht. Wir kannten nur Rügen, wir kannten Usedom, aber da sind wir nicht mit dem Schiff rübergefahren als Kinder. Also warst du plötzlich auf einer richtigen Insel, bist du auf ein Schiff gestiegen. Das war, du hast die DDR verlassen. Du warst, dann schließlich bist du über einen kleinen Ozean gefahren, über ein kleines Meer gefahren. Für uns war es ja wirklich, die Ostsee war für uns der Ozean fast. Ja.
Am Ende aller Reden schien Hiddensee ein schmales Stück Land von mythischem Glanz. Der letzte, der einzige Ort, eine Insel, die immer wieder hinaustrieb, außer Sichtweite geriet. Man musste sich beeilen, wenn man noch mitgenommen werden wollte.
Ich sollte im Winter in Dänemark auf der Werft arbeiten, hatten die einen Teil ihrer Schiffe hingebracht. Aber zeitgleich haben die mir auch einen Antrag für die SED in die Hand gedrückt.
Franz Freitag. Früher Schiffbauer und Kellner, heute Kneipenbesitzer.
Ich hatte alle möglich im Kopf, mit 21 aber nicht in die Partei zu gehen. Und dann haben die aber nicht locker gelassen. Das ging so weit, dass ich dort gekündigt habe und bin dort weggegangen. Und habe dann nach der Armee in Binz als ungelernter Kellner in der Fischgaststätte angefangen. Und dann auch gleich ein Jahr später oder so, oder zwei Jahre später, erstmal Kellnerfacharbeiter nachgemacht. Und dann bin ich hier gelandet und habe mich immer so wohl gefühlt.
Was soll es? Was haben wir gemacht? Was sollen wir jetzt machen? Was haben wir gemacht? Was hat uns gesagt? Wir seien schizophren. Du bleibst uns nichts übrig, als einfach zu gehen.
Wenn nicht das für mich jugendliche Leben in DDR-Thüringen so schwierig gewesen wäre, wäre ich auch da unten geblieben. Ne?
Hans-Georg Romanowski, genannt Gurke, früher Hausmeister und Einlasser, heute Kurkartenkontrolleur.
Aber irgendwie hatten sie was gegen meine langen Haare. Auf jeden Fall hatten sie uns auf den Kicker und mich persönlich auch mit Schikanekontrollen in der Stadt, auch am Haus und naja, auch mal ein bisschen Gefängnis und was man dann eben so, wenn man nicht mitgespielt hat, schnell mal durchmachen konnte. Dann war ich ja nun im Westen, wollte Ausreiseantrag, also sowas ganz zivilisiert stellen, nicht die riskante Flucht. Und zwei Kumpels sagten dann zu mir, doch nicht gleich im Westen, da bist du ganz weg, guck dir mal Hiddensee an, da gibt es nur zwei Uniformierte, vielleicht sagt ihr das zu. Und dann habe ich bei Frese Neuendorf 74 meinen Juni-Einstieg bis Ende Saison gehabt. Ja, und dann habe ich keine Ausreise gestellt. Da war ich schon hier ganz gut aufgehoben für meine Sturm- und Drangzeit mit nur zwei Polizisten.
Hey, ihr habt hier Freiburg. Fahrkarten bitte nochmal parat halten. Wir kontrollieren Claim haben, wer keiner an Bord gekauft hat. Ich habe natürlich auch welche bei.
Wer heute nach Hiddensee kommt, trifft sie alle. Zuerst sieht man Gurke, denn kaum ist man vom Schiff runter, möchte er die Kurkarten sehen. Dann Marion, umringt von einem Pulk Touristen, die sie über die Insel führt. DDR-Geschichte ist der Renner. Wenn man früh genug dran ist, begegnet man Thorsten, Mahlutensilien schleppend, oder man trifft ihn nachmittags in seiner Gartengalerie. Schließlich Pape, der am Strand sitzt und aufpasst, dass keiner ertrinkt. Und wenn man Hunger hat, kehrt man bei Franz ein, dem Wirt vom kleinen Inselblick, wenn man Glück hat und noch einen Platz bekommt. Morgens am Hafen von Fitte. Ein Pferdewagen nach dem anderen rollt auf den Kutschenparkplatz. Gurke hat sein Elektrofahrrad namens Victoria beim Fischimbiss angeschlossen. Einen Helm trägt er nicht. Was soll ihm der auf der autofreien Insel? Heute hat er ein dunkelblaues Basecap auf. Darauf gelb eingestickt Kurkartenkontrolleur.
Einfach hochzeigen, da sind wir zügig mit durch. Da brauchen die alle beknipsen, das geht auch.
Als er vor 40 Jahren auf der Insel ankam, fragt ihn keiner nach der Kurkarte. Die gab es damals hier noch nicht.
Ich gehe einen Schritt zurück, damit alle gut runterkommen.
Aber man fragt ihn etwas anderes, viel, viel Wichtigeres.
Haben Sie schon gewählt? Da waren gerade Wahlen. Ne? Ich ja, war aber gar nicht. Hatte ich meine Ruhe, die haben das auch nicht überprüft. Ja, ich glaube, zu Ostzeiten war ich ein einziges Mal wählen.
Sie gehören mit zur Reisegruppe?
Ja.
Gut, danke.
Gurke hat sich an der kleinen Gangway postiert. Ein Schiff von der Nachbarinsel Rügen hat angelegt, Tagesausflügler. Auf Hiddensee sagt man Eintagsfliegen.
Die Kurkarten bitte.
Ein Auge für jene, die Kurkarten schwenken, weitergehen, das andere Auge für die, die sich vorbeidrücken wollen. Eine Hand fürs Karten abknipsen, die andere Hand fürs Geld herausgeben. Gurke ist im Stress.
Für Sie zählt das auch. Ich kontrolliere die Kurkarte, haben wir extra. Dankeschön, gebe ich nachher durch. Mhm.
Manche sehen nicht ein, warum sie jetzt 1,50 berappen sollen. Da sind sie bei Gurke gerade richtig.
Er kann doch nicht über die Insel bestimmen.
Nein, hat er nicht gesagt, er hat 70% gesagt.
2,50, 2,70, übersehe ich was? Was wollen Sie denn? Ist es Ihnen zu billig? Wollen Sie lieber die Nordseepreise, wo es schon oft über 3 Euro ist? Also ich verstehe oft die Leute gar nicht. Diese hatte ich eben doch auch immer mal wieder Streitgespräche und ich habe mich immer so hartnäckig durchgesetzt, bis ich das Geld gesehen habe. Wenn 100 Leute an mir vorbeigelaufen sind, die ich nicht kontrolliert habe, erst mal die, die vor der Nase sind und so werde ich es nächstes Jahr wieder machen.
Nobody is perfect, weil man auf Englisch gehört.
Ein Fahrradfahrer mit Helm fühlt sich genervt, dass er nicht gleich losradeln kann, sondern nach Münzen kramen muss. Als er merkt, dass er nicht herumkommt ums Bezahlen, schlägt er einen Oberlehrer-Examinierungston an.
Seit wann wohnen Sie denn hier?
Oh, 40 Jahre.
Ja, trotzdem ist das ein Frevel, wenn ein Nicht-Einheimischer hier unkontrolliert.
Ach, was ist das für eine Spinnerei? Hoffentlich wäre ich nicht so im Alter.
Die Runde geht an Gurke. Der Fahrradfahrer zischt ab. Ist ja wie im Osten hier. Das hat er auch schon zu hören gekriegt. Kontrolle und so.
Ja, und das ist klar, wer das sagt, ne? Das sagen mir die Wessis. Typisch Osten hört man dann, ja.
Was wirklich typisch Osten ist, kann von Gurke erfahren, wer sich Zeit nimmt und ihn zu einem Bier einlädt. Muss aber möglichst was mit Plopp sein.
Hey, mit dem Plopp bin ich wohl hier angekommen.
Gurke. Thorsten Schlüter, der Maler, hat ihn porträtiert in einem seiner Bücher. Die Nase biegt sich bis zum Schnurrbart. Da übertreibt der Maler etwas. Haare bis über die Schultern? Stimmt. Energische Stirnfalten? Stimmt auch. Die meisten Inselcharakterköpfe, die Thorsten zeichnete, alte Fischer und Kutscher, leben schon nicht mehr. Gurke ist 61 und längst in die Riege der letzten Originale aufgerückt. Im Dornbusch hat er gearbeitet. Eine HO-Gaststätte in Kloster, dem nördlichen Inselort. Und nebenan gewohnt in einer selbstgezimmerten Holzhütte. Alles legal mit der Hütte, aber eng wie ein Fuchsbau. Mit der HO, der Handelsorganisation der DDR, ging die Gaststätte unter. Der Tanzsaal ist abgerissen, Gurkes Hütte auch. Er hat sich verbessert, sagt er. Er wohnt jetzt in einem kleinen festen Häuschen im Kloster. Das Haus Dornbusch sieht nobel aus jetzt. Die Holzbalken der Fachwerkvilla haben sie himmelblau angepinselt. ein 4-Sterne-Apartmenthaus. Eigentlich, dachte Gurke, der Dornbusch sei sein Lebensjob.
An der Tür lauert Gurke und treibt Saalmiete ein. Jung und alt, neue Gesichter und Veteranen. Alles versammelt. Man wiegt sich bei I Can Get No und prozentualer Ostmusik unter gewölbter, leuchterverzierter Holzdecke. Ein tanzendes, in Debatten verwickeltes Gewirr. Dornbusch-Disco eben.
Hiddenseer Skizzen. Tagebucheintrag Juli 1987. Von Thorsten Schlüter.
Gurke hat eine Plastiktüte voller Fotoalben mitgebracht.
Das ist so Strand, die Nackten, waren Köche im Wieseneck. Bin ich an der Hucke hin, da ein Stein so ein bisschen bemalt, ne, Saison 76. Dann wurden dann hinten an der Hucke, haben meist Personal, aber auch Stammgäste gelegen, Burgen so ein bisschen gebuddelt, ne. Ja, schlanker war ich auch mal. Der hier hat mal ein Flugzeug entführt von Polen nach Berlin-Tempelhof mit einem, wurde erzählt, aus Seife geschnitzten Pistole, schwarz gefärbt. Der hatte auch 2 oder 3 Ausreiseanträge schon abgelehnt bekommen gehabt. Der hat die Bar gemacht im Dornbusch damals in den 70er. Und als wieder mal ein Ausreiseantrag abgelehnt wurde, hat er richtig schlechte Laune gehabt, die eigenen Kumpels beschissen beim Geld und so. Und dann sagt er, ja, ich habe keinen Bock mehr. Und seine Endlösung haben wir dann in der Zeitung gelesen. Aber der lebt nicht mehr, der ist im Westen kaputt gegangen, da ist er auch nochmal drauf.
Kaputt gehen im Westen. Sowas in der Richtung hat Gurke schon befürchtet. Für sich, wenn er ginge. Und ist geblieben. Seine Mutter wohnte damals schon in Düsseldorf. Zum 70. Geburtstag haben sie nicht fahren lassen. Zum 75. dann doch. Das war im Juni 89. Jenem Sommer, als das sinkende Schiff DDR verlassen wurde von Tausenden. Und als selbst Hiddensee sich leerte.
Die alle im Westen geblieben waren, aus meiner alten Umgebung, die Leute, die mich da kannten, sagten, der bleibt drüben. Die mich von hinten her kannten, haben alle gesagt, er kommt wieder, und die hatten recht. Naja, ich hatte das Häuschen dann nun auch fertig, Frau, Kind, Hund, Arbeit, Strand. Naja, muss ich nicht nach Düsseldorf. Aber irgendwo war ja der Bungalow, um den ging es ja. Lakunderbund. So war das zu Ostzeiten Personalunterkunft. Die Matratzen, das waren Surfer aus Radebeul. Die haben immer die Surfbretter versteckt. Die haben dann mit Kartoffeln geschält und mitunter auch da in dem Bretterverschlag gepennt. Ne?
So wie der Kruse im Buch hat Gurke Nachtquartiere besorgt. Und wie jener eine Art ewige Suppe am Kochen gehalten. Für jene, die eigentlich gar nicht auf der Insel sein durften, da sie kein offizielles Quartier vorweisen konnten. Die im Dornbuschwald in Erdhöhlen schliefen oder in einer Futterkrippe. Strand war zu riskant, da ging die Grenze auf nächtliche Streife. Bei Gurke in der Baracke wurden Matratzen ausgebreitet. Manchmal kam er gar nicht durch, wenn er morgens um 5 aufstehen musste, um in der Frühstücksküche zu helfen.
Ja, die haben dann auch mit Fisch geputzt oder Kartoffeln geschält und nebenbei haben wir einen getrunken. Ne? Das war doch gut. Dann habe ich nebenbei meine Räuchertonnen aufgestellt, das war alles zu machen. Hast immer mal schnell geguckt, ist der Fisch gut, ne? Flundern in der Falle. Und für das Geschäft haben wir Hering gerade auseinandergenommen. Ne? Das hat sich alles immer schön vermischt. Ja, das ist immer wieder diese Kartoffel- und Gemüseputzszene, ne? Mit den Ausreisewilligen. Auch Aljoscha Rombe von Feeling B und so, die haben sich doch hier auch zeitweise ausgelebt.
Die Freiheit, ihr Lieben, besteht im Kern darin, im Rahmen der existierenden Gesetze eigene Gesetze zu erfinden. Objekt und Subjekt der Gesetzgebung zugleich zu sein. Das ist ein Hauptzug des Lebens dort oben im Norden.
Eigene Gesetze auf Hiddensee? Gurke weiß nichts davon. Den Crusoe hat er nicht gelesen. Hat er auch nicht unbedingt vor.
Vielleicht, wenn ich mal krank bin. Ich bin nicht so ein großer Buchleser. Und ich habe auch einmal in 2 Monaten 17 Bücher gelesen. In der U-Haft.
Staatsverleumdung, Rauditum, Widerstand gegen die Staatsgewalt, hieß es in der Anklage gegen den 19-jährigen Hans-Georg Romanowski, der damals noch in Thüringen lebte. Er hatte eine Zaunlatte abgebrochen, mit einem Kohlkopf Fußball gespielt und gemeinsam mit anderen einen Polizisten umzingelt, der auf der Dorfdisco die Ausweise kontrollieren wollte. 20 Monate gab es für sowas in der DDR.
Ich habe mal ein Buch von Gorki gelesen. Da steht ausgerechnet der Satz, und das empfinde ich selber auch so. Die Weisheit des Lebens ist tiefer und umfassender als die Weisheit der Bücher.
Jedenfalls, die eigenen Gesetze, die der Dichter Seiler da auf Hiddensee entdeckt haben will, von denen hat Gurke nichts gemerkt. Auch wenn es nur 2 Polizisten gab auf der Insel und er nie wieder Zoff hatte mit der Staatsgewalt. Seine Biermann-Lieder auf dem Spulentonband hat er doch lieber gelöscht. Seine Ruhe haben, das war das Ziel.
Die wollten einfach alle nur atmen, Strand liegen, schwimmen, Lagerfeuer machen. Die Discos im Sommer in Dornbusch, ne, da waren 160 Plätze drin im Saal. Und noch eine kleine Bar. 300 waren immer drin. Und 100 standen immer davor, die ich einfach nicht mehr reinlassen konnte. Erst die Insulane, dann die Saisonkräfte und wenn dann noch Platz ist, Fremde. Und da war nicht viel Platz. Und da hing den ganzen Sommer dann ein Plakat im Dornbusch, im Fenster bei der Tür. Disco ausverkauft, Nachfrage zwecklos. Den ganzen Sommer, und das mehrere Jahre. Das war das gefragteste und angesagteste Ding. Ne? Und da habe ich vorrangig Küche gemacht, Hausmeister gemacht, später die Vorbereitungsküche. Es war ein Volltime-Job und abends dann immer noch ein Einlass. Ja, manchmal nur 2-3 Stunden Schlaf. Immer hart an der Grenze. Heute staunen noch manche, die mich länger kennen, dass ich noch lebe. Was ich alles so getrieben habe. Ja. Viel Alkohol, viele Frauen, viele Arbeitsstunden. Staunen selber auch, wenn die das so sagen. Ja, sonst hat man da eigentlich unsere Ruhe bis morgens um 6, um 7 noch übers Feuer springen und dann auf Arbeit gehen. Und doch, das war schon eine Mentalität, die in Menschen war, die war warmherziger. Und das wissen wir ja auch alle. Und trotzdem wollte ich zum Schluss Richtung Mauerfall nicht mehr diese alte Zeit haben. Das war alles zu stümperhaft, politischer Druck und geschauspielert. Und ich war beim Häuschenbau, du hast keine Schraube, nichts mehr ohne Beziehungen bekommen. Irgendwo hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich auf die neue Zeit gefreut, die auch viele Jahre gut war.
So lange, bis die Kneipenchefs merkten, dass sie ihrem Barkeeper Gurke einfach diese Hiddensee-DDR-Gewohnheit nicht austreiben konnten, mal den einen oder anderen mitzunippen. Ohne Beeinträchtigung von Arbeitskraft, Willen und Tempo, versteht sich. Ging ja früher auch, aber jetzt nicht mehr. Und so endete Gurkes Nachwendekarriere als Tresenmann.
Wurde hart und nö, das war gut, es reicht.
Franz Freitag hat noch immer mit Kneipen zu tun. Mit seiner Kneipe. Er hat es geschafft. Vom SK zum Inhaber einer Gaststätte. Zum kleinen Inselblick heißt sie, benannt nach einem Aussichtspunkt. Wer zum Dornbusch hinaufsteigt, so heißt die Hügellandschaft am Leuchtturm, kommt am kleinen Inselblick vorbei. In der Küche wirbelt Santana, der Koch. Ein Thüringer SK, wie Gurke. Kurz vor Mittag. Noch eine Zigarettenlänge Pause vor dem Sturm. Franz zieht die Tür hinter sich zu und lässt sich in den Strandkorb fallen, der zwischen den Biergartentischen steht.
Das ist ein Herd, wie du und ich zu Hause haben. 4 Flammen. Und dann mach mal, wenn du damit einmal 75, 80 Essen zu liegen hast. Und das dann 2-mal am Abend. Ich weiß nicht, wie er das immer macht, aber er kriegt das immer irgendwie hin.
Franz Freitag, der Schiffbauer, der das Angebot Arbeiten in Dänemark gegen Eintritt in die SED nicht annehmen wollte und Ausschankkellner wurde am Dornbusch-Tresen. Heute hat er das angesagteste Haus auf der Insel, eingerichtet mit Trödel, Bildern und Büchern. Alles ist käuflich. Es gibt viel Fisch, auch mal Algen. Man muss sich am besten schon bei der Anreise einen Platz reservieren. Franz, immer im schwarzen Shirt und schwarzer Jeans, die grauen Haare schon gelichtet, schwört auf seine Stammbelegschaft. Alle sind über 60, wie er. Man hat was durch miteinander. Zum Beispiel die 3 Jahre nach der Wende, als Franz und Santana das Restaurant im Hotel Hithim am Hafen in Kloster betrieben.
Und dann wurde das rückübertragen. 93 im Herbst. Und da stand eine Zahl auf dem Zettel, die war, also für mich war der Kaufpreis 4,5 Millionen für die Schrottbude, wie sie damals war. Ohne Heizung und ohne Duschen etc. Da kam nachher wahrscheinlich nochmal eine Investition von 4 Millionen dazu. Und 8,5 Millionen, da siehst du keine Sonne alleine, wenn du 6 oder 7 Monate offen hast. Das ist unrealistisch. Ich bin froh, dass ich das hier hingekriegt habe, ne, finanziell. Und das war ja am Anfang auch nicht immer leicht. Aber jetzt, nach den Jahren, kann man sagen, okay, es hat gereicht, man hat es geschafft damit. Ne.
So wie mit dem Hithim ging es mit vielen Häusern auf Hiddensee. Leute, die die Insel gar nicht kannten, steckten Geld hinein, in der Hoffnung, es macht sich bezahlt. Lief nicht immer glatt. Inzwischen werden hier Syltpreise aufgerufen. Viele überschätzen die Insel, fast 5 Monate ist hier Flaute. Dann fliegt Franz in die Südsee und arbeitet als Tauchlehrer. Fernweh stillen und Geld verdienen im Winter.
Den Arbeitsstress, der war ja nicht weniger als heute. Ne? Wir haben ja im Dornbusch zum Beispiel, auch wenn wir mittags angefangen haben, da bis zu 400 Personen durchgefüttert mittags, Reisegruppen, wo die auch schon damals überall herkamen. Das war ja auch immer voll. Ne? Überleg dir mal, ich habe in der Woche 1800 Liter Bier verkauft, in 6 Tagen. Na, da würde sich heute jeder wird die Finger nachlecken. Das Trinkverhalten, die Trinkkultur hat sich komplett geändert. Ist alles kultivierter geworden, muss man wirklich so sagen. Und um 12 war Schluss oder 23:30 war die Musik zu Ende. Aber das reicht ja dann auch. Ne? Dann wurde sich eine Flasche Wein mitgenommen und am Strand weitergefeiert. Ne? Nochmal baden gegangen oder sowas in der Art. Aber das ist alles weg. Ja. Das Leben auf Hiddensee war anders als auf dem Festland. Man kann das einfach nicht miteinander vergleichen. Und alle, die irgendwie irgendwelche politischen Konflikte hatten oder Ärger hatten mit den Behörden oder mit der Stasi oder wie auch immer, die haben hier irgendwie einen Job gefunden. Ne? Und keiner hat das hinterfragt. Ich weiß nicht, ob das für die Stasi nicht interessant war hier, ich habe keine Ahnung. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du hier beobachtet wirst oder dass sich einer unter Druck gesetzt fühlt, dass sich mal einer gefragt hatte oder so. Nie. Ne? Kennst du den oder... dass du irgendwie ausgehorcht wurdest oder auch von deinem Chef ausgehorcht wurdest. In keinster Weise. Ne? Irgendwie hast du das Gefühl gehabt, manchmal die Insel, die gehört nicht mit zur DDR. Vielleicht lag die Faszination noch darin, ne, dass du das Gefühl hast, doch einen gewissen Grad mehr an Freiheit zu haben als woanders. Ne? Unbeobachteter. Und ich hatte da nie Interesse, irgendwie abhauen zu wollen. Hat mich nicht interessiert, weil es mir an nichts gefehlt hat.
Hiddensee, die Grenze, das Abhauen, das Bleiben. Das beschäftigte nicht erst Lutz Seiler, sondern schon in den 80er Jahren Christoph Hein im Tangospieler und in den 90ern Friedrich Christian Delius im Spaziergang von Rostock nach Syrakus. Der Tangospieler entscheidet sich fürs Bleiben. Der Held bei Delius fürs Weggehen und Wiederkommen. Vorbild bei Delius ist der einzige SK, der die Flucht über die Ostsee wagte, aber dies nur als Reise betrachtete, denn er wollte einmal im Leben Italien sehen. Er kehrte zurück. Die Insel scheint die Menschen nicht loszulassen, in den Büchern wie im Leben.
Da hinten am Hasenort an der Spitze war auch so ein Beobachtungsturm. Da haben wir die Soldaten sind Scheinwerfer gehabt und ziemlich gute Fernrohre und haben dann das Meer beobachtet, ob nicht jemand über das Meer nach Dänemark flüchtet.
Die Grenze. Das wollen die Besucher, vor allem die aus dem Westen, immer genau wissen von Marion Magers. Wie um Himmels Willen konnte man damit leben, nackt im Grenzgebiet? War es nicht ganz, ganz furchtbar? Inselführungen zum Thema DDR sind beliebt. Ein Urlauber aus Bonn hat sich angeschlossen.
Ich wusste von meiner Frau, die aus der DDR ist. Die hat mir immer sehr viel von Hiddensee erzählt, Künstlerkolonie. Ja, ich gedacht, das könnte ja mal Interessantes sein. Und dann, zurzeit lese ich gerade den Crusoe. Ja, muss man wohl gelesen haben. den mir meine Frau geschenkt hatte, ja. Also was mich eigentlich interessieren würde, ist, wie es mal hier zu DDR-Zeiten gewesen ist. Das wäre mal so eine Zeitreise, die ich mal gerne machen würde. Auch nur für einen Tag.
Eine Zeitreise. Marion Magers versucht ihr Bestes. Mitte 40 ist sie heute, die einstige Kellnerin aus der Stranddistel, die das Studium der Lebensmitteltechnik ablehnte, weil sie Literatur studieren wollte. Vielleicht hat sie ja sogar das Abwaschen zu diesem Traum gebracht. Die besten Bücher hatten jedenfalls immer die SKs. Vom Klausner, oben am Leuchtturm.
Man hat eine eigene Sprache entwickelt, so eine Saisonarbeitersprache, wo aber die Einheimischen, die in der jeweiligen Lokalität gearbeitet haben, durchaus mit drin waren. Also da gab es putzige Geschichten. Wir haben uns zum Beispiel von denen da oben Literatur geliehen, an die besser rangekommen waren, die es in der DDR nur unterm Ladentisch eigentlich gab, von Boches. Also wir haben dann von denen Boches gehabt und irgendeiner hatte eine Westplastetüte und da haben wir dieses Buch in die Plastetüte oben auf dem Abwasch gelegt und wenn wir mal 5 Minuten Pause hatten, sind dann Kellner, Köche, Abwäscher auf den Hof gegangen und dann haben wir uns eine Lieblingsstelle vorgelesen. Und die haben mit diesen Zitaten gespielt während des Kellners, weil die das Buch fast auswendig kannten.
Ganze Stapel unaufgeräumter Teller wurden ohne weiteres ins Becken gestürzt und die fettigen Reste von Schnitzeln, Kartoffeln, Salat oder Buletten mit einem Schwung der Rückhand von der Wasseroberfläche zu Boden gefegt. Er arbeitete sich durch bis auf den stabilen Grund einer wirklichen Erschöpfung. Und für diese Stunden fühlte er sich rein, erlöst von sich selbst und seinem Unglück. Er war nicht mehr und nicht weniger als ein Abwäscher, der auf passable Weise Stellung hielt im Chaos.
Und da gab es noch mehr Literatur. Also der IKS-Haken von Josef Heller spielte für uns Saisonarbeiter eine große Rolle, weil da ja auch die Absurdität so eine große Rolle spielt. DDR hatte ja auch ihre Absurditäten und das haben wir dann einfach umgemünzt auf diesen einerseits Widerspruch, dass da in den großen Häusern die FDGB-Urlauber versorgt worden sind, die ja nicht jetzt extrem staatskonform waren, aber schon sich eingerichtet hatten in der DDR und deshalb ja auch den Anspruch auf einen FDGB-Urlaubsplatz hatten und dann bedient worden sind von Saisonkräften, die meistens irgendwie angestoßen waren ans System. Und da prallte man halt auch so aufeinander, die Frechen auf die Braven, aber es wurde trotzdem auch mit Schmunzeln alles gemacht. Also selbst da gab es keine arroganten Züge, sondern man hat auch Freude am Arbeiten gehabt, obwohl man sehr, sehr viel arbeiten musste.
Viel Arbeit und Freude daran. Da hat sich nichts geändert für Marion. Die blonden kurzen Haare vom Wind zerstrubbelt, immer eine Bernsteinkette um den Hals und eine schwere Tasche voller Bücher über die Schulter gehängt, steht sie mit der Besuchergruppe auf dem Deich von Fitte. 3 Stunden Wandern in der DDR-Geschichte, bei Wind und Wetter. Ja genau, wie war das nun mit den Grenzern?
Die mussten auch am Strand entlang patrouillieren, die Soldaten. Die haben es aber als Paradies auf Erden angesehen, auf Hittensee stationiert zu sein. Und haben einem jetzt keine Angst eingeflößt, obwohl die ihre Kalaschnikow durchaus auf dem Rücken hatten. Und wir durften zwar mit Luftmatratze zum Beispiel an den Strand gehen, aber nicht damit ins Wasser, weil wirklich eine paranoische Angst bestanden hat, dass man sich in den Westen verdrückt. Und wenn man dann provokativ die Luftmatratze doch mal ein Stückchen Wasser schob, dann haben die einem ganz normal erklärt, was das für Konsequenzen haben kann und haben normal mit einem kommuniziert. Wir durften abends zum Beispiel auch kein Feuer machen, haben es trotzdem getan und sie kamen dann mit dazu, haben einen Schluck Bier oder Wein getrunken, sind dann weitergezogen und meinten, macht's nicht so hoch, nicht, dass wir noch Ärger kriegen.
Marion. Eigentlich ist sie immer in Eile. Mit dem Fahrrad strampelt sie von einem Inselende zum anderen. Führung, Lesung, Kassendienst. Literatur durfte sie nach der Wende natürlich studieren. Wie sie davon leben sollte, musste sie selbst herausfinden. Sie erforscht vor allem die Geschichte der Hiddenseer Künstler im 20. Jahrhundert und hat einen kleinen Verlag, in dem sie ihre Bücher herausgibt. 6 sind es bisher. Reicht nicht ganz zum Leben. Und so ist ihr Alltag ein Patchwork aus schlecht bezahlten Tätigkeiten. Kellnern, Briefe austragen, Ferienhäuser putzen, sie hat alles schon durch. Für eine 3-stündige Inselführung bekommt sie 6 Euro von jedem Teilnehmer. Sie kramt eine Landkarte heraus und entfaltet sie im Wind.
Also die wenigsten haben zumindest von Hiddensee aus den Wasserweg gewählt, denn man musste schon sehr verzweifelt sein, wenn man diesen Weg in den Westen gewählt hat, denn der war lebensbedrohlich.
Zehn Prozent Land, 90% Himmel. Dass sie hier waren, auf der Insel, genügte. Erst recht für ihren Stolz. Die Insel adelte ihr Dasein. Diese Schönheit, die einfach unbeschreiblich war und wirkte. Die Magie ihrer Schöpfung. Das Festland bildete dafür nicht mehr als eine Art Hintergrund, der langsam verwischte und erstarb im immerwährenden Rauschen des Meeres. Was war schon der Staat?
Auch der Autor Lutz Seiler war bei den Führungen von Marion Magers dabei, befragte sie nach Details, kaufte ihre beiden Bücher, in denen sie Dokumente von Zeitzeugen über DDR-Hiddensee-Geschichte gesammelt hat. Einiges davon glaubt die Autorin im Erfolgsroman des Kollegen wiedergefunden zu haben.
Ich bin enttäuscht, dass er die Recherchen, die er gemacht hat, die hat er auch gründlich gemacht und dass er da die eine oder andere Quelle nicht angegeben hat. Und das finde ich sehr schade. Und mich haben jetzt mittlerweile schon mehrere Urlauber, die meine Bücher gelesen haben und sein Buch gelesen haben, darauf hingewiesen, gerade so die Stelle, wo es um Aljoscha Rompe geht und so und wie er dann da auf der Terrasse wie ein Derwisch agierte. Also das wäre natürlich das Ideale, wenn die Bücher als Quelle angegeben wären, was ja auch genutzt worden ist, ne? Aber wenn das Verlage nicht wollen, anderem Verlag Werbung, dann kann man trotzdem wenigstens sagen, danke der Hiddensee-Autorin Maya Magers. Das hätte mir schon sehr geholfen als Eigenverlegerin. Und das finde ich sehr enttäuschend.
Einmal war Lutz Seiler zu einer Lesung auf Hiddensee. Im Gerhard-Hauptmann-Haus, dort, wo nur Preisträger lesen dürfen. Und wo Marion einmal in der Woche an der Kasse steht, Eintritt kassiert, im Buchshop ab und an auch ein eigenes Werk verkauft. Und den Kruso.
Das haben wir allerdings diesem Buch zu verdanken, dass da der Tourismus noch mal anders angekurbelt worden ist. Ich hatte jetzt vor 3 Wochen 2 Schweizerinnen dabei, die nur wegen des Buches nach Hiddensee gefahren sind und haben sich das dann angesehen und haben dann aber zum Beispiel auch meine Führung und waren ganz neugierig und haben gesagt, sie haben das Gefühl, dass sogar noch ein bisschen was von dieser Besonderheit zu spüren ist auf der Insel. Das ist ja schön, das ist ja das größte Kompliment, was man als Hiddensee bekommen kann, wenn dieses besondere Flair, dieses Aussteigerinsel als Ausweichort noch so ein bisschen erhalten ist.
Na gut, ich lese dir mal was aus unveröffentlichtem Manuskript.
Thorsten Schlüter, der Architekt, der Maler sein wollte, aus Weimar rausflog und Maler wurde.
Nie wieder waren wir so wie in jenen Tagen. Wenn mich heute jemand fragt, wie das war vor 30 Jahren auf Hiddensee, da fallen mir spontan ein paar Grundregeln für neu angekommene Gäste ein. Erstens, das Wasser nach dem Eierkochen gefälligst auch zum Abwaschen zu benutzen. Zweitens, nicht nach der Dusche zu fragen, denn dort ist das Meer. Drittens, immer bereit zu sein, die Kohlen reinzutragen, die Dachrinne zu reinigen, Bäume und Hecken zu beschneiden und für allerlei andere Dinge zur Verfügung zu stehen.
19. September 1983. Neuendorf. Ein hingewürfeltes, windzerzaustes Dorf. Doch der Insel schönste Häuser finden sich hier auf zaunlosen Wiesen. Einen der grünen Schuppen in der Nähe des Hafens als letzten Übernachtungsstrohhalm ergriffen. Auf dem Tisch die Mutox-Spraydose. 1-Liter-Variante. Mit der Dunkelheit kam die Invasion der Ohrenkneifer. In der Schuppenluft der beißende Geruch des Vertreibungsmittels. Mir blieb nur das Durchwandern einer neuen Dorfnacht.
Hiddenseer Skizzen, Tagebucheintrag Juli 1987 von Thorsten Schlüter.
Naja, nun kam ich hier nach Hiddensee Und dann hat es 4 Tage gedauert und dann hat es Knall gemacht und dann passierte was mit mir. Mein Schlüsselerlebnis war oben auf dem Riviera-Weg oder Capri-Weg an der Steilküste, dort hinten bei den Windflüchtern, da wo die Kolkraben genistet haben früher. Da entstand dann die erste Arbeit auf Hiddensee, den ganzen Tag dazu gebracht und da machte es Klick. Und dann hatte ich das Gefühl, von Tag zu Tag, dass ich immer mehr ankomme, aber eben auch über das Zeichnen, über das Arbeiten, über das Entdecken, das Vertiefen in die Dinge. Dieser Vorgang, der ist bis heute nicht abgeschlossen. Hinten kommen wir jetzt zu einem Platz, den ich so ein bisschen als meinen Garten Atelier bezeichne, wo ich so relativ versteckt zwischen den Hecken einen sehr guten Platz habe.
Die Steilküste am Dornbusch, 100 Meter über dem Meer, freier Blick. Ein Tisch, ein Stuhl, die bekleckste Palette vom letzten Bild lehnt noch am Tischbein.
Die Farbe ist nicht trocken. Hier bin ich sehr oft an der Stelle. Und hier oben hat man wirklich das maximale Wetter und das maximale Licht. Also es ist spannend wird es ja dann, wenn Wind kommt, weil dann kommen auch Wolken und wenn Wolken kommen, kommt das Licht. Weil dann sind die Kontraste da, sind die Schatten und dann wird es richtig spannend.
Der Maler, die blonde Lockenmähne von einst zurückgestutzt auf Ü50 Maß, bekleckste Latzhose, schaut in den Himmel. Der Wind hat die Wolken vertrieben. Langweilig. Aber er kann warten.
Jeder Tag ist hier anders. Jeder Tag bringt hier völlig andere Stimmung. Das kann innerhalb von ein paar Minuten wechseln. Und dieses Augenblickliche festzuhalten, das ist, glaube ich, nicht nur das, was mich am meisten reizt, sondern das ist auch für mich Hiddensee. Also dieses Kurzzeit, dieses immer in Veränderung sein und diese Augenblicklichkeit. In einem Moment alles zu offenbaren und sofort, einen Moment später, ist schon wieder die Situation eine völlig neue. Und da wirkt Hiddensee wirklich wie so ein Gleichnis für vieles, was Mensch und Menschheit und Welt und Natur betrifft. Deswegen wird sie auch so als besonders empfunden, weil sie hat so diese maximalen Amplitude, die schlägt so weit nach oben und nach unten aus, dass die Leute sich hier so klein und letztlich ausgeliefert fühlen und damit ihr eigenes Sein spüren. Und jeder, der hier war, der hier den 3., 4. Tag überstanden hat, kommt auch wieder.
Der Garten mit Meerblick an der Steilküste ist ein touristenfreies Refugium. Weit genug von den üblichen Trampelpfaden. Thorsten Schlüter darf den Garten nutzen. Er gehört zu einem alten, redgedeckten Ferienhaus. Die Eigentümer wohnen in Südamerika. Wohnraum auf Hiddensee. Ein Dauerbrenner. Viele Alte haben ihre Karten verkauft. Fortan sind es Ferienhäuser. Neu gebaut wird wenig. Gut für die Insel. Schlecht für einen, der ein Dach braucht überm Kopf. Mit den Jahren hat sich der Maler zu einem Atelierhäuschen hochgearbeitet, das er auf den Grundfesten eines alten Schuppens errichten durfte. Vor kurzem hat sich ein berühmter Leipziger Galerist das schönste Haus vom Kloster gekauft. Das des Architekten Eckart Muthesius, erbaut 1947. Wer hier anfängt zu sanieren, bewegt Millionen. Thorsten sieht es ohne Neid.
Hier zählt eigentlich nur, ob einer in Ordnung ist oder nicht. Ja, dann kann er machen, was er will. Dann kann er Aufsichtsratsvorsitzender sein oder Hausmeister. Pferdescheiße wegmachen oder mit einer Philharmonika spielen. Ne? Das ist schon eine Qualität, die hier auch die Leute zusammenhält und auch so das Gefühl mitbestimmt, was Hiddensee eigentlich ist.
Wenn es nicht regnet, baut der Maler an jedem Sommerabend im Garten an der Steilküste seine Bilder auf. 29 Jahre macht er das jetzt schon. Er nennt es Kunstgarten.
Finden Sie, arbeite ich ja strikt nur draußen. Und so wie die Sachen entstehen draußen, so werden sie dann auch gezeigt bei natürlichem Licht. Das ist immer sehr aufwendig, weil man ja alles, wie gesagt, neu aufbaut, wieder abbaut, am nächsten Mal wieder aufbaut, wieder abbaut. Atelierbesuch auf Hiddensee unter freiem Himmel ist nicht das Schlechteste.
Die Gäste im Kunstgarten schauen fasziniert auf die großformatigen Aquarelle mit dem alles beherrschenden Himmel. Und auf die Ansammlung exzentrischer Möwen, denen der Maler Namen verpasste. Karajan, Diva, gehobenes Bürgertum, weitblickende Insulaner. Einer Schweizerin haben es besonders die Bilder vom Hiddenseer Himmel angetan.
Also wenn man vorne übers Meer schaut, genau ist es. Jeden Moment sieht es ganz anders aus. Jeder Moment ist ein Bild. Wir waren in Berlin an einer Lesung und der hat ein Gedicht über Hiddensee vorgetragen. Dann haben wir uns gedacht, gut, das tönt schön, gehen wir mal schauen, wie es dort aussieht.
Wie es dort aussieht? Wer neu ist, der spürt sie nicht. Die Leerstellen der Insel. Das Nichts, wo mal etwas war. Nicht nur Tanzsäle sind weg und das Zeltkino im Kinowäldchen. Das Gefühl von Freiheit in der Unfreiheit. Wem soll man das je erklären?
Dann ist es die Nacht zur Währungsunion im Sommer 1990. In dieser endet dann mit einem Feeling B-Konzert und dem Durchbringen letzter Ostgroschen die Ära legendärer Partys im Dorni. Nie wieder waren wir so wie in jenen Tagen.
Manchmal, da ist es doch noch fast wie in jenen Tagen. Abends am Neundorfer Strand. Zwei Rettungsschwimmer in Erwartung des Sonnenunterganges. Steffen Rabenstein, Dozent an der Kunsthochschule in Halle. Und Roland Papendick, genannt Pape. Gitarre, Ukulele, Akkordeon. Wein aus Kaffeetassen. Zwei Kinder setzen sich dazu. Werden versorgt mit Nelkenöl gegen die Mücken und Decken gegen den Abendwind.
Die Mücken, jetzt gehen sie ins Gesicht.
Die beiden sind zusammen alt geworden am Strand von Hiddensee. Die Treckfiedel und der drahtige Mann mit dem grauen Vollbart. Vor 40 Jahren landete er hier an. Roland Papendick aus Halle. Abgebrochenes Theologiestudium, Gelegenheitsjobs als Schwimmmeister und Pförtner, abgeschlossenes Studium am Literaturinstitut Leipzig. Status: schreibt am ersten Buch. Es handelt von ihm und Hiddensee.
Er kam an zwei Schaukästen vorbei. Über dem ersten grün gestrichenen stand Zeltkino. Über dem zweiten rot gepinselten Rat der Gemeinde. Hier bist du richtig, sagte sich Pape und trat neugierig vor den Schaukasten. In der Mitte hing eine halbe Seite eines gelblichen Schreibmaschinendurchschlags. Bekanntmachung. Es ist verboten, an den Bürger so und so auch über Zweit- oder Drittpersonen Alkohol auszuschenken. Gezeichnet der Bürgermeister.
Das Inselgefühl von Roland Papendick. Bisher unveröffentlicht.
Und dann sind eben 40 Jahre draus geworden. Ich habe mich in die Insel verliebt, kann man schon so sagen. Auch in die Leute und die ganze Art hier, wie das lief. Also ich ging die Uhren ja ein bisschen langsamer. Das war alles so ein bisschen wie außerhalb der DDR, habe ich mich immer gefühlt. Ging ja vielen Leuten so. Also hier hat einen auch keiner politisch agitiert, wie, überhaupt nicht.
Warten, sitzen, schauen, nachdenken, in sich gehen. Dazu hat man Zeit hier auf dem Neuendorfer Rettungsturm. Die Welt ist bunter geworden für den alten Rettungsschwimmer, aber auch unübersichtlicher irgendwie. Früher hat man auf ihn, Roland Papendick, gehört, wenn er kam mit seiner Trillerpfeife, obwohl er jetzt mit seinem roten Trainingsanzug, mit dem gelben Aufdruck der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft quasi uniformiert ist, damals jedoch nur mit Schlabbershirt und Strohhut rumlief.
Ich hatte mal im Kloster zu Ostzeiten einen kleinen Jungen, der trappelte da auf diesen Felsbrocken da rum und da hat man oft schwere Unfälle. Also wenn das glitschig ist, nass ist, das ist bemoost, also mit Algen und Zeug, dann sind da oft Leute ausgerutscht. Schlimme, also Schädelbruch mal mit Hubschrauber und also ganz schlimm. Und da bin ich natürlich immer hin und sage, komm mal runter da und so. Im Osten ist dann natürlich sofort runtergekommen und das schuldbewusst du, also das ist dann abgetrabt. Und dasselbe Ding habe ich mal, ich war 91 vielleicht und da krabbelte da so ein Junge rum und ich bin dahin und sage, komm mal runter, da, das ist gefährlich. Und dann habe ich gedacht, na, der reagiert nicht, vielleicht ist er schwerhörig oder irgendwie. Und, ja, dann habe ich noch ein paar Mal da und schließlich kam er dann so widerwillig. Ne? Und blieb dann so vor mir stehen und sah, du, das ist gefährlich hier, was du machst. Also, das ist doch mein Problem, sagt er. Also da war ich platt, ja, das war der selbstbewusste Westjunge, der also meint, es gehört zur Freiheit, sich da eben, ja, und die Freiheit ist einfach größer, in jeder Hinsicht. Auch die Freiheit, sich selbst umzubringen. Ne?
Freiheit ist überhaupt ein recht dehnbarer Begriff, lernte Pape. Jene, die frei und selbstbestimmt bei Sturm in die Wellen springen, erwarten, dass er sie im Notfall rettet. Er müsste das nicht tun, sagt das Gesetz. Die rote Flagge ist ja oben. Natürlich würde er sich ins Wasser stürzen. Aber was ist da mit seiner Freiheit und seinem Leben? Bei gutem Wetter kann er von hier aus die dänische Insel Möhn sehen. 35 Kilometer liegt sie entfernt. Damals für den Rettungsschwimmer unerreichbar, wie die Südsee, der Kindertraum.
Das war also wirklich irgendwie was Verlockendes. Eben wieder der Freiheit geschuldet, ja, die wir nicht hatten. Und jetzt habe ich sie. Ich bin immer noch nicht in Möhn gewesen, komischerweise. Ich sitze immer noch hier. Ja, man sucht dann vielleicht auch nicht mehr so stark, wenn die Möglichkeit besteht, das zu tun, was man könnte oder wollte. Das ist ja immer das, der Mensch sucht das, was er nicht hat. So könnte ich sagen, ist es auch bei mir gewesen, ja.
Roland, singst du jetzt mit? Ja, aber fährt ein weißes Schiff nach Hongkong. Na los, wir beide.
Singen.
Es kommt der Tag.
15 Euro Aufwandsentschädigung am Tag bekommt ein Rettungsschwimmer heute. Es ist ein Ehrenamt. Einst war Papa angestellt und bekam 800 Ostmark. Mehr als ein Lehrer. Von seiner kleinen Rente muss er seine Wohnung in Halle bezahlen, wo er im Winter unterkommt. Dazu verdient er noch ein bisschen Geld als Nachtwächter oder bei Lesungen aus seinen unveröffentlichten Rettungsschwimmergeschichten. Seit Crusoe kommen mehr Einladungen. Auch die Abende in der Gaststätte Heiderose zwischen Neuendorf und Fitte gelegen sind oft ausverkauft. Das Hiddensee-Thema zieht. Da ist Pape dem Kollegen Seiler dankbar und wird auch demnächst dessen Buch lesen. Ganz bestimmt.
Ich habe ja die Freiheit hier wirklich gefunden. Und man weiß nicht, was in der Südsee alles schwimmt an giftigem Zeug. Ne? Fische, die beißen und alles Mögliche. Ich habe auch früher immer so, ich war hier ein berühmter Mann bei der Muthesius. Bei dem war ich oft eingeladen. Habe ich auch immer gesagt, der so von Indien erzählte und Griechenland und Australien, wo er überall war. Sag Herr Muthesius, ich möchte auch mal da so ein bisschen reisen und so. Das war so vor der Wende. Da sagt er immer zu mir, Roland, sagt er, du sitzt im Paradies, du weißt es noch nicht. Also da denke ich oft drüber nach heutzutage. Der hat recht, hundertprozentig recht.
Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong.
Überleben auf Hiddensee. Feature von Alexa Hennis. Es sprachen Elisabeth Hoppe, Rainer Frank, Henning Hartmann und Sandro Tajuri. Technische Realisation Markus Freund und Kai Schlickelmann. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.